Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Conny Zillhardt und Nora Bilke zum Writing Assessment für Ergotherapeutinnen und Therapeuten, die mit Vorschulkindern arbeiten.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo liebe Zuhörenden, ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant aus der Ergotherapie. Und wir sind heute mal wieder ein bisschen für die Pädiatrie unterwegs. Und ich begrüße dafür Conny Zillhardt und Nora Bilke. Die beiden sind für das Writing zuständig. Das erklären die beiden gleich auch nochmal, ein bisschen ausführlicher natürlich für alle. Sie beschäftigen sich schon sehr lange damit und das Ganze ist ein Assessment, das kann ich schon mal verraten. Und die beiden gehören mit zu einem Team aus anderen Therapeutinnen, die das ganze Assessment in den deutschsprachigen Raum transportieren, sozusagen für Übersetzung und Forschung und Implementierung in Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig sind. Guten Morgen, ihr beiden.
Guten Morgen.
Morgen.
Wir starten wie immer beim Ergo Klinisch Relevant Podcast mit einem Check-in. Und ihr dürft vielleicht abwechselnd oder ihr könnt euch auf eine Zahl einigen, weiß ich nicht, per Handzeichen oder so vielleicht. Oder ihr macht Schnick, Schnack, Schnuck, genau. ihr dürft mir einfach mal eine Zahl sagen zwischen 1 und 6. Conny war jetzt schnell.
Ich war die 5. Dann nehmen wir die 5, ist gut.
und zwar lautet dann der Start des Satzes, ich bin im Flow, wenn, und ihr dürft vervollständigen.
Ich lasse der Nora den Vortritt.
Okay. Ich bin im Flow, wenn ich draußen in der Natur spazieren gehe, denn dann habe ich ganz viele kreative Gedanken.
Und ich bin im Flow, wenn ich auf dem Stand-Up-Paddleboard stehe und die Sonne auf der Nase haben und es vorwärts geht.
Beides sehr schöne Dinge. Okay, eine zweite Zahl zwischen 1 und 6. Die 3. Die 3 ist der beste Rat, den du je bekommen hast.
Oh, da möchte ich gerne Mieke zitieren. Mhm. Mieke Legranse, die Gründerin vom Bachelorstudiengang in Herlen, sagte irgendwann mal zu mir, ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du bekommen.
Mhm. Oh, ich merke gerade, ich tue mich ziemlich schwer damit, den besten Rat rauszufischen. Vielleicht ein persönlicher Rat, der mir oft mitgegeben wird. Ja, mach es so gut, dass du damit zufrieden sein kannst.
Und eine dritte Zahl zwischen 1 und 6.
Nehmen wir die 1.
Das ist, wenn du über Nacht eine neue Fähigkeit erlernen könntest, was wäre das?
Oh, ich würde mich gerne beamen können. Ich würde gerne schnell woanders sein können.
Mhm. Das finde ich auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Das habe ich mir zwar gerade überhaupt nicht ausgedacht, aber das finde ich auch, wenn ich nicht so viel, so, wobei manchmal Reisen ja auch schön sein kann. Ich glaube, ich würde es gerne entscheiden können, ob ich beame oder reise.
Ja. Nicht so grundsätzlich, wenn man sagt, okay, jetzt ich möchte entschleunigt in den Urlaub starten. Das ist ganz cool, wenn man dort steht und auf die Deutsche Bahn wartet, mal wieder, ist Beamen dann schon irgendwie ganz cool.
Oh ja, das gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen als total geduldiger Mensch.
Oder wenn man so einen internationalen Masterstudiengang gemacht hat und mal schnell nach Südafrika zur Lieblingskommilitonin rüber möchte für einen Kaffee, dann wäre es auch toll.
Ja, das ist cool, das stimmt. Okay, dann gehen wir richtig ins Thema rein. Ich habe eben das schon so ein bisschen angeteasert, was ihr macht und womit ihr euch gerade ganz intensiv beschäftigt. Erzählt doch einfach mal, worum geht's beim Writing? Was ist das überhaupt? Holt die Kolleginnen aus der Pädiatrie gerne so ein bisschen ab.
Ja, worum geht's beim Writing? Im Grunde genommen geht's darum, festzustellen, ob ein Kind bereit ist, schreiben zu lernen. Und das ein halbes Jahr vor Einschulung ungefähr. Das heißt, es ist ein Assessment, das im Kindergartenkontext, das möchte ich direkt von Anfang an betonen, damit wir das deutlich machen. Es wird im Kindergarten durchgeführt. Die Kinder machen ein kleines Zeichenbuch, füllen die aus und wir beobachten die dabei und bewerten die dabei und können dann feststellen, Hat das Kind ausreichend Fähigkeiten, um in einem halben Jahr schreiben zu lernen, wenn es in die Schule kommt? Und wir können sonst sehen, ob es Unterstützungsbedarf benötigt und wie hoch der ist. Mhm. Wir können auch relativ genau sagen, wo der benötigt wird, dieser Unterstützungsbedarf.
Okay, das heißt, da gibt es so verschiedene Kriterien. Könnt ihr die einmal vorstellen?
Ja, vielleicht kann ich an der Stelle mal weitermachen. Zum einen gibt es die Kriterien, wo man sich die Ausführung anschaut. Das heißt, wie führt das Kind diese Übung, die Conny gerade schon angesprochen hat, in diesem Zeichenbuch aus? Da geht es darum, wie ist die Stifthaltung des Kindes? Wie fest drückt das Kind mit dem Finger auf den Stift, also der Fingerdruck, aber auch der Mienendruck, wie fest drückt die Miene auf das Papier, aber auch Dinge wie, weit ist die Nase von der Schreibunterlage entfernt, wie stabil sitzt das Kind, macht das Kind mit Bewegung mit dem Mund, das sind alles so, das wird Performance genannt dort oder auch Ausgangshaltung und dann bewerten die ErgotherapeutInnen die Resultate des Zeichenbuchs. Das heißt, wie hat das Kind es wirklich bewältigt? Wenn das Kind eine Linie ziehen muss, dann ist das eher eine zittrige Linie, ist die unterbrochen oder ist die durchgezogen oder wenn sie was ausmalen müssen, dann ist das durchgängig ausgemalt über die Linien hinaus oder nicht. Das sind dann diese Resultate, das sind so die zwei Kernelemente, die man scoren kann oder bewerten kann.
Das heißt, man könnte das als Ergotherapeutin irgendwie in einem Kindergarten anbieten, sozusagen in Kooperation, dann wenn man eben mit Kindergärten Kooperation hat, meine, wo könnten überall so Einsatzmöglichkeiten sein? Oder sind vielleicht auch schon, vielleicht habt ihr schon Erfahrungen gemacht, wo wird es aktuell überhaupt eingesetzt und wo ist es perspektivisch möglich?
Man muss es im Kindergarten durchführen, das muss man wirklich sagen. Also es kann nicht an anderen Orten durchgeführt werden, weil die natürliche Umgebung, in der das Kind normalerweise auch malt oder zeichnet, dabei auch wichtig ist, weil die auch mit bewertet wird. Das heißt, das Kind malt mit den Stiften, mit denen es sonst auch malen würde, sitzt auf dem Stuhl, wo es sonst auch sitzen würde, an dem Tisch und die Umgebung ist auch so wild oder ruhig, wie sie sonst wäre, weil das einen Einfluss darauf hat. Weil das ich finde diese natürliche Umgebung extrem wichtig mit einzubeziehen, weil wenn wir die Kinder in den Praxen beurteilen, dann sitzen die meistens auf sehr gut angepassten Stühlen, auf sehr gut, die Tischhöhe stimmt, das ist ein höhenverstellbarer Tisch, dann haben wir irgendwelche Stiftverdickungen dabei, passen das alles gut an und sehen eigentlich nicht das, was das Problem ist, so dass, weil wir eine etwas klinische Situation schaffen. Und von daher wichtig, nochmal zu betonen, es findet im Kindergarten statt und im Grunde genommen kann man als Praxis, wenn man mit den umliegenden Kindergärten kooperiert und sagt, wir würden gerne was im Vorschulbereich anbieten oder wie sieht es bei euch aus? Gibt es Kinder, bei denen ihr euch Sorgen macht, die vielleicht, wo man Sorgen hat, irgendwie, dass die Kinder vielleicht das nicht schaffen in der Schule oder irgendwelche Probleme haben beim Schreiben? Danach könnte man gucken. Jetzt muss man natürlich gucken, wie das abrechnungstechnisch funktioniert. Entweder sind das Kinder, die per se in der Ergotherapie sind und wo man über eine Verordnung dann einfach als Integration ins häusliche Umfeld das abrechnet, einen Kindergartenbesuch macht, weil das in der Regel auch jetzt nicht länger als eine Dreiviertelstunde dauert, eher kürzer. Mit Gesamtauswertung und Bericht, da kann Nora bestimmt gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil Nora hat im Rahmen ihrer Masterarbeit, ich weiß nicht, wie viele Kinder beurteilt, das kann sie gleich ganz gut selbst sagen. Und manchmal ist das auch so ein Einstieg in eine Kooperation. Das ist vielleicht besser, so rumzukommen, wenn ich ein Kind habe, wo ich weiß, das könnte schwierig werden in der Praxis und dann den Kindergarten besuche, dann kann das natürlich auch mit anderen Kindern angewendet werden. Da liegt aber auch so ein bisschen die Krux. Wenn das jetzt nicht Kinder sind, die ein ergotherapeutisches Rezept haben oder eine Verordnung, dann ist die Frage, wie das abgerechnet wird. Wenn man mit einem Kindergarten kooperiert und irgendein Projekt hat, das zum Beispiel durch irgendeine Stiftung finanziert wird oder so, wo man sagt, wir wollen gerne die Einschulung unterstützen, also den Übergang von Kindergarten in Grundschule unterstützen, vielleicht gibt es da irgendwas, was schon finanziert wird. Das muss man dann halt sehen. Da haben wir jetzt nicht das perfekte Rezept für, wie das mit der Finanzierung zu regeln ist. Aber in der Regel, so von der praktischen Seite her, sind eigentlich die Kindergärten und die Erziehenden immer sehr dankbar über dieses Angebot.
tatsächlich ist es von den Angeboten hier in Deutschland, was dann die Unterstützung von so Fördermöglichkeiten oder Unterstützungsmöglichkeiten gibt, so super bundeslandabhängig, dass wir da schon ganz oft auch Anfragen hatten, hey, wie könnte man das und das implementieren? Und ich dann mal sage, ach, wir bei uns in Paderborn können das so und so machen, aber in einem anderen Bundesland gibt es schon wieder andere Fördertöpfe. Da muss man tatsächlich immer super individuell schauen, was da von Bundesland zu Bundesland, von Stadt zu Stadt manchmal möglich ist, irgendwie so Richtung Leistungen zur Teilhabe und so, dass man das irgendwie darüber mal laufen lässt, genau.
Ja, der große Vorteil ist, glaube ich, um das nochmal anschließend zu Conny zu sagen, dass die eigentliche Durchführung mit dem Writing laut Manual so 15 Minuten dauert. Aber wir kennen das ja, dass häufig die tatsächliche Zeit, wie lange es braucht, ein bisschen davon abweicht. Und Conny sagte gerade schon, ich habe ganz, ganz viele Kinder mit dem Writing jetzt schon beobachtet. Und je nach Kind kann es auch durchaus in 7, 8 Minuten fertig sein oder wirklich 15 Minuten dauern. Aber es ist eine sehr überschaubare Zeit. Das heißt, bei einem Kindergartenbesuch durch die Integration ins häusliche Umfeld, wo man ja schon so um die 2 Stunden Zeit hat, kann man das Assessment super als Start nutzen. Die Auswertung, wenn man ein bisschen Übung hat, geht auch verhältnismäßig schnell, sodass man theoretisch das auch direkt vor Ort als Grundlage nutzen könnte, um sich dann sogar mit den pädagogischen Fachkräften direkt zusammenzusetzen und zu überlegen, was ist da rausgekommen, wie ist irgendwie das Fazit, das Resultat, was habe ich beobachtet, und oft sind die auch dabei. Das heißt, die sind häufig ja sehr neugierig und gucken einem über die Schulter, weil solch so ein Zeichenbuch sowas Standardisiertes, das nutzen die in den Kindergärten eher seltener und sind einfach sehr gespannt, was es da noch zu beobachten gibt, und beobachten auch mit einer anderen Brille. Und das ist dann eine super Grundlage, um sich sogar im Kindergarten schon zusammenzusetzen, zu schauen, okay, was könnt ihr vielleicht tun und anbieten, was tut ihr schon und was ist genau gut für dieses Kind, was braucht es noch und wie können wir unsere Zusammenarbeit dann weiter gestalten. Das ist eine super Möglichkeit, weil es so schnell auch durchgeführt ist. Und auch so motivierend für das Kind. Also die Kinder erleben das auch als sehr kurzweilig. Es geht rucki-zucki und das Zeichenbuch hat auch auf der ersten Seite so eine riesige Krake. Ist einfach sehr kindgerecht gemacht. Es gibt ein Video, was Conny und ich vor ein paar Tagen noch angeguckt haben, wo die Kinder das gerne ausmalen wollten, weil es irgendwie so cool aussah. Das heißt, es ist sehr kindgerecht gestaltet. Das ist total schön.
Und ich mag das, was ihr eben gesagt habt, vom Timing her sehr, dass man sagt, ein halbes Jahr, bevor es in die Schule geht, also im Prinzip dann, wenn hier in Deutschland ja eh auch die Schuleingangsuntersuchungen stattfinden, oft Januar, Februar. Und man hat dann einfach ja noch genug Luft, um tatsächlich einige Dinge dann doch vorzubereiten beziehungsweise zu fördern, dass man dann eben wirklich einen guten Start für die Einschulungssituation hinbekommt und man nicht nach den Sommerferien 4 Wochen später feststellt, huch, mein Kind hat gar keinen Bock auf Hausaufgaben. Aber eigentlich sind nicht die Hausaufgaben das Problem, sondern weil schon irgendwie Schmerzen in den Fingern bei dem ersten Schrifterwerb sind. Und um dem Ganzen vorzubeugen, ist es natürlich mega gut. Mhm. Und eine halbe Stunde oder maximal eine halbe Stunde mit Auswertung, super alltagspraktikabel und auch für die Kinder, die Schwierigkeiten haben, vielleicht in der Aufmerksamkeit oder Aufmerksamkeitssituation noch in dem Alter, was ja dann im Kindergarten, also im Kindergarten sind die ja einfach noch nicht so alt, dass sie sich eine Dreiviertelstunde konzentrieren müssten. Ja, auch super, super angenehm in der Durchführung.
Ja, und es ist sehr praktikabel auch für uns TherapeutInnen. Wir wollen auch nicht irgendwie eine ewig lange Assessment-Durchführung und Auswertung, dass es irgendwie zeiteffizient ist, aber man auf so valide Ergebnisse kommt. Das ist irgendwie, ja.
Und dadurch kannst du natürlich auch im besten Fall mehrere Kinder hintereinander testen. Ne, das kann wirklich, wenn man das gut, also ich glaube, wenn man gut eingeführt ist in so einem Kindergarten und man dann sagt, okay, wir machen das als Grundlage. Also wenn man jetzt mal so in die Zukunft schauen würde, die Erziehenden in dem Kindergarten kennen das Writing und man hat das gut eingeführt und man würde das einfach so standardisiert machen, dass man ein halbes Jahr vor Einschulung guckt, wie sind die Kinder drauf, ne, was ist da los irgendwie, und dann könnte man dann innerhalb des Kindergartens so eine Art Fördergruppe vor der Einschulung etablieren. Das wäre natürlich mega gut, weil das auch, und das, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen als Praxeninhaberin, Jessi, dass wir ja meistens nach den Sommerferien so eine explodierende Warteliste haben, weil auf einmal lauter Einzelförderungen anfragen, die irgendwie Schreib- oder Stifthaltungsprobleme haben. Mhm. Wenn wir das reduzieren könnten im Zuge des Fachkräftemangels, wäre das natürlich, wäre uns allen total geholfen. Wenn wir damit erreichen könnten, dass die Kinder in unserer Umgebung von unseren Praxen irgendwie nicht mehr so viele Einzelnachmittagstermine benötigen würden, dann würde das an vielen Stellen entlasten.
Voll. Also wir merken das dann immer nach den Herbstferien. Also wenn so die ersten 5 Wochen Schule durch sind, die erste Woche ist immer schön Eingewöhnung und erstmal ankommen in der Schule, aber dann merken die irgendwann so, okay, huppala, so diese, was ich eben geschildert habe, so eine Hausaufgabensituation, die dann schon kribbelig wird, weil die Kinder einfach ja Schwierigkeiten haben, die Linien einzuhalten, das gar nicht richtig sehen können. Wie halte ich eigentlich den Stift? Oh, mein Finger tut schon weh nach den ersten Buchstaben. Also das erleben wir hier total viel. Was ich aber als positives Beispiel tatsächlich hab, ist, dass wir einen Kindergarten in Kooperation haben, die pauschal für alle Vorschulkinder als Projekt im Prinzip das Konzept, wir werden Stiftprofis von Vera Henkel anbieten, mit uns in Kooperation. Und da machen einfach alle Vorschulkinder, egal ob sie jetzt Schwierigkeiten haben mit Stifthaltung oder wie auch immer, mit. Und die bieten das einfach pauschal für die komplette Vorschulgruppe immer an, um die einfach bestmöglich vorzubereiten. Und tatsächlich haben wir noch nie aus diesem Kindergarten anschließend ein Kind wegen graphomotorischen Schwierigkeiten in Behandlung gehabt. Wow. Das ist also ziemlich cool. Also ich mache die mal mit einer Kollegin oder mit 2 Kolleginnen zusammen. Und wir haben noch nie wieder ein Kind hier in der Praxis getroffen mit Schwierigkeiten im Schrifterwerb nach der Einschulung. Also das ist echt mega.
Das ist mega gut.
Mhm. Ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, man könnte, also der Kindergarten macht das über einen Elternrat und über Fördertöpfe, finanzieren die das tatsächlich. Aber wenn man jetzt wüsste, okay, man könnte schon vorfiltern in jedem Kindergarten die Kinder, die echt Schwierigkeiten haben, würde dann irgendein Konzept oder eine Einzelförderung noch anbieten. Super cool, wenn die dann mit deutlich mehr Gelassenheit in die Schule starten würden.
Ja, und es ist einfach, ich meine, das ist ja der Schulstart, diese Transition vom Kindergarten in die Grundschule ist ja eh schwer und krisenhaft.
Voll.
Und wenn du dann noch ein extra Problemfeld hast, das ist für die Kinder so frustrierend. Und wenn die Einschulung, wenn du eigentlich mehr damit beschäftigt bist, irgendwie, wie du den Stift hältst oder keine Schmerzen zu haben, anstatt zu lernen, wie die Buchstaben gemalt werden. Du kannst dich ja dann eigentlich nicht auf das konzentrieren, was eigentlich gelehrt wird. Dann legt das häufig im Grunde genommen eine Grundlage für ja, ich will nicht sagen für ein Versagen, aber zumindest für eine frustrierendere Schulkarriere, eine anstrengende Schulkarriere.
Das ist einfach ein sehr anstrengender Start dann.
Ja.
Ja.
Und das sagt auch letztlich die Literatur, dass es einfach zu Frust und weniger Ermutigung führt, auch Lust zu haben zu schreiben, dass die Kinder dann auch in der Schule weniger schreiben, langsameres Arbeitstempo haben, mehr Schmerzen in den Fingern, wie du eben gesagt hast. Und dem vorzubeugen rechtzeitig ist großartig. Und durch meine Masterarbeit so viele Kinder, wie ich auch hintereinander damit gescored habe, man kann das durchaus schaffen, mehrere Kinder hintereinander sich anzuschauen, bis man dann irgendwann eine Beobachtungspause braucht, um das alles zu verarbeiten. Aber das ist eine gute Möglichkeit. Und eine Studentin, die mir geholfen hat in meiner Masterarbeit, die arbeitet im Kindergarten, die ist dort angestellt. Und diese Ergotherapeutin kann man mit diesem Assessment auch sehr, sehr gut erreichen. Die können das natürlich hervorragend einsetzen, auch dann für die Zusammenarbeit mit den Fachkräften. Die fühlen sich dann auch alle besser ausgestattet, um die Kinder im Hinblick auf diese Transition gut zu unterstützen. Und auch dann oft telefonieren hier in NRW die Fachkräfte aus den Kitas dann noch mit den neuen Lehrpersonen, auch denen dann noch mal mehr Sprache vielleicht an die Hand zu geben und auch Empfehlungstipps, wie die das dann in die Schule übertragen können. Das finde ich auch eine gute Möglichkeit.
Wenn du sagst, du hast dich da ganz viel in deinem Master ja schon mit beschäftigt und beobachtet und ganz, ganz viele Kinder gescored. Wie öffentlich sind da die Daten schon, beziehungsweise wie sind so die Ergebnisse?
Also öffentlich sind die Daten noch nicht, deswegen sind die Ergebnisse gerade sozusagen noch unter Verschluss. Aber wir kennen natürlich viele niederländische Studien, die schon gelaufen sind, die ganz wichtig für uns sind, zu wissen, weshalb es auch in die Übersetzung gegangen ist und jetzt auch meine Masterarbeit sich damit beschäftigt hat, dass wir einfach wissen, dass es ein reliables Assessment ist, ein valides Assessment und prädiktiv. Das heißt, es hat eine Vorhersagekraft. So wie Conny eben schon sagte, wir können so ein bisschen vorhersagen, ist dieses eine Kind bereit, schreiben zu lernen in der ersten Klasse? Und ein Teil des Writing Assessments, das nennt sich Summenscore Writing Task Performance, kompliziertes Wort. Aber sie haben herausgefunden in Studien, dass wenn man 14 Items zusammennimmt und die zu diesem Summenscore zusammenfügt, dass dieser Wert eine besondere Aussagekraft hat, wie bereit das Kind ist, schreiben zu lernen. Und dieser Wert ist normiert worden in den Niederlanden. Und diese Normdaten haben wir aus den Niederlanden und die sind auch in den Manual zur Verfügung. Und meine Masterarbeit hat sich jetzt eben damit beschäftigt, zu schauen, sind denn diese niederländischen Normdaten auch auf den deutschsprachigen Raum übertragbar oder insbesondere auf den Raum in NRW? Du sprachst eben so Bundesländerunterschiede an. Da ich selbst in NRW lebe, habe ich mich auf dieses Bundesland eben beschränkt. Und sobald die Ergebnisse da sind oder sie zu veröffentlichen sind, dann spreche ich sozusagen darüber. Und bis dahin dürfen wir uns noch ein bisschen neugierig gedulden, was da rausgekommen ist. Genau. Aber wir können sagen, erst im deutschsprachigen Raum, bevor ich gestartet bin, auch zwei Studien stattgefunden haben auf Bachelor-Niveau. Einmal in Deutschland. Die haben sich die Praktikabilität des Writings angeguckt und haben 6 deutsche ErgotherapeutInnen eben gefragt, wie praktikabel sie es denn eigentlich finden. Und da kamen einige spannende Vorschläge raus. Also insgesamt fanden die das sehr praktikabel, die ErgotherapeutInnen, was total erfreulich ist. Aber wie immer, wenn etwas übersetzt wird und für einen neuen Sprachraum auch validiert wird, gab es einige Tipps, Formulierungsideen und das wurde dann auch schon direkt umgesetzt, sodass es quasi sozusagen eine neue Version von dem Manual gab, die dann auch schon Grundlage für meine Masterarbeit war. Also da sind wir ganz eng im Austausch mit den Autorinnen. Das ist total super. Und in Österreich haben sie 30 Kinder befragt und auch Ergotherapeutinnen, wie ihnen das Assessment gefällt und ob auch vor allem die Anleitung klar ist. Also im Manual steht genau, wie man dieses Zeichenbuch anleiten soll. Und das war auch überwiegend verständlich, eindeutig, aber auch da gab es Tipps und auch die wurden schon in diese neue Manualversion übernommen. Das ist ziemlich guter Start für das Writing in Deutschland, würde ich sagen.
Voll. Also wenn jetzt schon klar ist, okay, wir erfüllen alle Gütekriterien eines Assessments, ist ja mega. Also gerade dann darf es ja zu Recht überall Einzug halten. Könnt ihr kurz sagen, wann ist denn das Assessment geboren? Seit wann gibt es das?
Theoretisch, wir haben da auf jeden Fall Infos. Ich glaube, ich kann gerade keine Jahreszahl sagen. Da müsste ich tatsächlich nachschauen. Aber es gibt, also man kann erstmal sagen, Macho van Hartingsveld, die ist Professorin an der Hogeschool von Amsterdam. Und die beschäftigt sich gefühlt schon immer mit dem Thema Graphomotorik, Schreiben und Pädiatrie. Ist sie eine absolute Expertin drin. Mhm. Und die hat das Writing entwickelt und es gibt einen Vorläufer. So, jetzt kommen meine Niederländischkenntnisse, da können wir gleich lachen. Irgendwie, das ist das KUK gewesen. Kurze Observatie und dann hört es bei mir schon auf. Wir müssen jetzt tatsächlich nachgucken. Irgendwie müsste ich nochmal einmal Kleuters. Also es geht um die so eine Kurzbeobachtung, wie Kinder schreiben oder motorische Sachen. Und daraus heraus hat sich das Writing entwickelt. Da liegen schon ziemlich viele Jahre hinterher. Die Nora sucht, glaube ich, gerade eine Jahreszahl. Vielleicht findet sie die noch raus, sonst hast du eine.
Ja, also die Maro von Hardingsfeld hatte im Rahmen ihrer Doktorarbeit 2014 dieses Assessment dann entwickelt. Aber 2016, glaube ich, gab es dann wirklich das erste Manual zu der niederländischen Writing-Version.
Cool. Das heißt, ich frage deshalb, weil ich mir denke, okay, gerade bei der Normierung, bei den Assessments darauf zu achten, okay, wenn ich jetzt ein Assessment habe, was schon 25 Jahre alt ist, ehrlich gesagt, da sind die graphomotorischen oder feinmotorischen Fähigkeiten der Kinder anders gewesen als ein Kind in den 2000ern geboren. Und von daher ist das ja mega aktuell dann.
Und das ist auch gut wissenschaftlich abgestützt irgendwie so. Die Marco van Hartingsfeld hat, wie gesagt, ihre Promotion, ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Und die andere Mitentwicklerin, die Lisbeth de Vries, die hat da ihre Masterarbeit darüber auch noch geschrieben. Und da ist tatsächlich auch noch so ein Ausgangspunkt. Lisbeth und ich haben zusammen den Master gemacht irgendwie. Wir haben den European Master 2008, 2009 irgendwie um den Dreh gemacht. Und da hat die schon Vorarbeiten für die Entwicklung des Writex praktisch gemacht für den Master. Und das ist eine sehr konsequente, langfristige Entwicklung, die auch mit viel wissenschaftlichen, kleineren und größeren Studien eben unterlegt worden ist. Und die beiden haben einfach, das sind auch zwei ganz tolle, die wirklich ganz viel Spaß machen, mit denen zusammenzuarbeiten. Die haben beide eine wahnsinnige Passion für das Thema. Mhm. Und haben ein großes Interesse daran, das Ganze auch stetig weiterzuentwickeln. Das zeigt sich auch daran, dass das Writing eben nicht nur auf Deutsch übersetzt wurde, sondern es gibt eine englische Version. Ich glaube, es gibt mittlerweile eine portugiesische Version. Es gibt Ideen, das Ganze auf Spanisch zu übersetzen. Es gibt Ansätze in Bulgarien oder Rumänien, glaube ich gerade, irgendwie Osteuropa, gibt es auf jeden Fall auch ein paar Ansätze. Manchmal komme ich mit den Ländern durcheinander, weil es so viele mittlerweile sind. Mhm. Aber da gibt es einfach viel internationale Bestrebungen auch, dieses Assessment weiterzuentwickeln beziehungsweise weiter zu untersuchen und zu übersetzen. Was natürlich diesem Assessment auch gut tut, weil durch jede Übersetzung und durch jede weitere Forschung neue Daten dazukommen und das Ganze auch international weiterentwickelt wird. Und das Ganze läuft immer bei den Entwicklerinnen zusammen. Und die tragen das praktisch dann wieder weiter. Und man trifft sich, Nora und ich dürfen einen Teil von Noras Masterarbeit und überhaupt, wie es zu dieser deutschen Übersetzung gekommen ist, auf dem Europäischen Ergotherapie-Kongress in Krakau vorstellen. Oh, cool. Und da sind die beiden auch. Und da sind auch die ganzen anderen Writing-Leute, die internationalen. Da gibt es ein größeres, kleineres, internationales Writing-Treffen dann. Und das, finde ich, zeigt eben auch diese Lebendigkeit dieses Assessments. Das ist jetzt nichts, was in der Schublade liegt und vor sich rumstaubt irgendwie, sondern da wird beständig dran gearbeitet und hat den Vorteil halt auch, dass wenn hier wir in Deutschland das Assessment implementieren und es wird sich in der Implementierungsphase, wenn mehr ErgotherapeutInnen das anwenden, auch zeigen, da hängt es noch oder da gibt es noch bessere Vorschläge oder auch wenn wir das Manual gefühlt 1000 Mal gelesen haben, werden da Fehler drin sein. Das ist einfach immer so bei so jungen Assessments irgendwie oder bei jungen Übersetzungen. Und wir haben aber dadurch die Möglichkeit, das auch relativ schnell wieder rückzumelden und wieder anzupassen.
Jetzt haben wir schon gehört, wo man das gut einsetzen kann, was alles Einsatzorte wären, wie so der Ablauf ungefähr wäre, was wir uns mit dem Assessment angucken. Wo sagt ihr, okay, da kommt das Assessment dann doch sehr an seine Grenzen?
Ja, ich würde sagen, dass das Writing eben für Kinder zwischen, sagen wir mal, 5,5, 6,5, letztes Kita-Jahr einsetzbar ist. Und es schaut sich ja wirklich an, wie bereit ist das Kind, schreiben zu lernen. Wenn ich in meine praktische Arbeit blinke und Kinder mit einer CP habe oder wirklich gravierenden motorischen, körperlichen Einschränkungen, ist dieses Assessment eben nicht das Richtige. Da gibt es bessere, die einfach besser geeignet sind. Und für Kinder mit gravierenden kognitiven Einschränkungen, so würde ich es einschätzen, da steht jetzt nirgendwo, ist es insofern ein bisschen herausfordernd, weil ich habe eben vergessen, etwas zu erwähnen, als du gefragt hast, was erfasst denn dieses Assessment? Weil es erfasst eben auch, wie viel Interesse und Motivation habe ich eigentlich am Thema Malen? Wie oft mache ich das eigentlich? Mache ich das gerne oder auch schon schreiben, weil die Vorschulkinder ja schon anfangen, Buchstaben zu kopieren oder ihren Namen zu schreiben? Das fragt das Assessment auch. Und Kinder, die kognitiv eingeschränkt sind, hätten möglicherweise damit Schwierigkeiten. Dann würde einfach ein Teil wegfallen. Es wäre trotzdem sicherlich möglich, den Rest zu machen. Genau, das fällt mir so ad hoc auf jeden Fall ein. Und was ich so ein bisschen aus der Forschung mitbekommen habe, wenn Kinder länger in der Kita bleiben, also noch ein Jahr länger in der Kita sind, das ist zumindest bei Forschungen aufgefallen, die schneiden dann zum Teil zwar auch auffällig in diesem Assessment ab, sind aber eigentlich schon zu alt für diese Normierungsstichprobe, die wir haben. Also da muss man so ein bisschen auch das Alter vielleicht im Blick haben. Man kann das durchaus mit denen dann durchführen, dass man wie bei anderen Testungen auch es vielleicht eher Screening nennt, weil es dann das Kind eigentlich schon ein bisschen zu alt ist. Genau.
Wie ist es von den sprachlichen Voraussetzungen?
Genau. theoretisch, was so diese Fragen angeht zum Interesse und zur Motivation, das ist alles schön bebildert. Mhm. Nur ist ein bisschen die Frage, wie man dann diese Frage formulieren kann. Also wenn ich flüssig in Gebärdensprache bin, das alles gebärden kann, klappt es wunderbar. Mhm. Könnte ich jetzt nicht. Auf einer anderen Sprache das zu machen oder die Sprache zu vereinfachen, das ist sicherlich möglich. Aber auch die Anweisung, wie das Kind jetzt dieses Zeichenbuch bearbeiten soll, da muss man zum Teil was formen. Also wir machen zum Beispiel auch was vor, damit das Kind sieht, was man tun muss. Man könnte vielleicht alles vorzeigen, aber dann verlässt es natürlich schon arg die Standardisierung. Da sind wir in so einem Screening-Bereich, das eine Option ist. Das heißt, Sprache, die Kinder müssen beim Zeichenbuch, wenn sie das durchführen, selber nicht aktiv sprechen. Aber sie müssen natürlich Sprache verstehen können in irgendeiner Art und Weise, um zu wissen, was sie tun müssen.
Du hast gerade schon gesagt, das Zeichenbuch. Was brauche ich noch an materieller Ausstattung, um dieses Assessment durchführen zu können?
Also ich brauche das Manual, ganz definitiv. Das wird aktuell nur ausgegeben, wenn du auch den Kurs besucht hast. Du brauchst dieses Zeichenbuch, das kannst du dir auch runterladen auf der Website von der Hogeschool Amsterdam. Und dann brauchst du einen Protokollbogen, wo auch diese Fragen zum Interesse und der Motivation drauf sind, wo aber auch die Aspekte erfasst werden, wie aufmerksam ist das Kind bei der Durchführung des Writing, wie ist die Umwelt, Conny sagte eben schon, ist das eher so eine chaotische, laute Kita-Gruppe oder eine ruhige, aber auch Aspekte wie physische Umwelt, wie sitzt das Kind, wie ist das Tisch und Stuhl ausgestattet, das kann ich da eintragen, so wie alle meine Beobachtungen. Das ist ein mehrseitiger Bogen und dann gibt es noch einen Auswertungsbogen, wo ich dann diesen komplizierten Writing-TP-Summenscore zusammenrechnen kann und dann wiederum mit dem Manual eben ablese, was sagt mir denn jetzt eigentlich dieser Wert zu der Handschriftbereitschaft oder Schreibbereitschaft für dieses Kind. Genau, das brauche ich auf jeden Fall. Und ich brauche eben die Stifte, mit denen das Kind sonst auch in der Kita malt und den Tisch, den Stuhl, wo das Kind auch sonst sitzt. Also wir brauchen keinen klinisch vorgefertigten Extraraum, sondern wir setzen uns einfach mit in die Gruppe oder mit ins Atelier, da wo normalerweise auch Malen stattfindet.
Ja, cool, weil dann sind wir in der echten Lebenswelt des Kindes.
Genau.
Und durch die BISO haben wir als ErgotherapeutInnen ja im Prinzip die Tür offen, das definitiv in der Lebenswelt des Kindes stattfinden zu lassen, diese Beobachtung. Also nochmal ganz viel Ermutigung an alle, so eine BISO durchzuführen und das zu nutzen, weil es ist einfach erstaunlich, was man dann beobachten kann und was man sieht im Gegensatz zur Praxis oder zum häuslichen Umfeld, dann auch wenn man im Kindergarten oder in der Schule ist.
Ja, also man beobachtet wirklich die spannendsten Sachen, auch was für Stifte da zum Teil zur Verfügung stehen, mit denen die hintereinander malen dürfen. Es gibt keinen Anspitzer, Radiergummi gibt es da ja eigentlich auch nicht, Bleistifte auch nicht, braucht man aber auch nicht. Und in der Praxis, naja, da haben wir das ja alles schön vorgefertigt in unseren Fächern. Mhm. Genau, oder ich war letztens in der Kita, da hatten sie ganz viel Dekoration an den Fenstern, so bunte Kreise draufgeklebt, es schien aber immer die Sonne rein und überall waren bunte Punkte in diesem Raum. Das Kind war total unaufmerksam bei dieser Durchführung. Also man sieht einfach den Kontext und viele Nebenbeobachtungen, die vielleicht das Writing jetzt nicht vorgibt zu beobachten, kann man da natürlich auch noch hervorragend machen.
Mhm.
Ja, das ist vielleicht noch so ein zusätzlicher Mehrwert, den Schritt zu gehen, das Writing natürlich in der Kita zu machen und das vielleicht auch noch zu nutzen für andere, egal ob Betätigungsanalysen, einfach nochmal weiter zu gucken, wenn man schon da ist.
Ja, ja.
Ich glaube, da können wir beide, stehen wir dafür, dass Beobachtungen in der echten Lebenswelt irgendwie sind so wertvoll, weil man so viel sieht und es macht auch total viel Freude, das zu sehen. Ich finde, das macht einfach Spaß, in Kindergärten und Schulen unterwegs zu sein. Und da ist der Writing einfach so ein guter Türöffner für, oder das Writing ist ein guter Türöffner dafür. Und ich finde aber, was man nochmal deutlich machen muss, immer wenn man zu Beobachtungen, ob in Kindergarten oder Schule geht, also mit dem Writing gehst du nicht in eine Schule, sondern machst du andere Sachen irgendwie, dass man deutlich vorher erklärt, was man da tut. Und dass man nicht die Kindergärtnerin oder die Erziehenden beobachtet und bewertet und auch nicht deren Arbeit beurteilt. Das ist nicht geht, sondern dass wir darum, dass wir gerne mit ihnen zusammenarbeiten möchten, dass wir unterstützen möchten und dass es darum geht, das Beste für das Kind rauszuholen. Aber viele Lehrpersonen, Pädagoginnen sind im ersten Moment, wenn man in ihren Arbeitsbereich reinkommt, auch vielleicht auch ein bisschen verunsichert, dass wir hinterher sagen können, sie machen keine gute Arbeit. Und das muss man wirklich gut einführen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ich finde, das ist eigentlich auch einer der unterhaltsamsten Parts irgendwie, sind die anderen Kinder, die da noch rumflitzen. Weil die sprechen einen natürlich an und wollen wissen, warum man da ist und warum man so viel schreibt irgendwie. Und da muss man irgendwie schon sich so ein bisschen was überlegt haben. Also ich bin eine der vergesslichsten Personen auf dieser Welt, deswegen muss ich mir halt alles aufschreiben. So verkaufe ich mich auch immer. Ich vergesse leider alles. Und ich finde Kindergärten oder Schulen total interessant und spannend und habe gehört, dass es bei Ihnen besonders schön ist. Und deswegen muss ich mir alles aufschreiben.
Cooler Tipp.
Das finde ich wichtig irgendwie, dass man das gut einführt irgendwie. Und wenn man dann auch zum Beispiel, finde ich auch mal einen guten Tipp irgendwie, Erziehenden und Lehrpersonen zu sagen, Sie können auch gerne jederzeit in meine Aufzeichnung reingucken. Gucken Sie gerne rein, lesen Sie das gerne irgendwie, damit die nicht denken, wir schreiben jetzt irgendwas Komisches über die auf. Oder auch den Kindern sagen, sie können da reinschauen.
Und meine Erfahrung ist auch, wenn man das eben in der großen Kita-Gruppe macht, da sind ja die pädagogischen Fachkräfte flitzen da rum. Das heißt, man setzt sich einfach mit an den Tisch und die haben dann auch die Möglichkeit, eben mal eben mitzugucken, weil die haben einen sehr hektischen und vollen Alltag mit den vielen Kindern, die da rumflitzen. Aber so haben sie am ehesten die Möglichkeit, auch mal mitzubekommen, was schreiben wir denn da auf oder was beobachten wir, weil sie da ohnehin sind in diesem Raum. Ja. Das ist schön, nicht so dieser Separatraum, den die manchmal natürlich gerne auch zur Verfügung stellen für sowas, aber auch gern zu sagen, nein, ich nehme wirklich den Raum, wo ihr auch ansonsten immer sitzt und malt und dann könnt ihr auch mehr mitgucken und alle kennen mehr davon. Ja.
Cool, da ist auch wieder dieses, wir machen die Türen auf und arbeiten miteinander und unterstützen gemeinsam, weil das Kind eben im Mittelpunkt steht und wir schauen, was können wir noch tun. Was würdet ihr euch für das Writing wünschen? Was würdet ihr euch wünschen für die Entwicklung so für die nächsten, ich sag mal, 5 Jahre?
Also toll wäre, wenn man das Writing irgendwie flächendeckend als Unterstützungsinstrument für die Transition in den Grundschulalltag, also in die erste Klasse einsetzen könnte. Eigentlich in dem Zusammenhang, dass Kindergarten und schulbasierte Ergotherapie zur Normalität dazugehören und wir nicht immer so einen extra Knoten machen müssen, wie wir das strukturiert und finanziert bekommen, sondern dass es ganz normal ist, dass die ErgotherapeutIn im Kindergartenalltag vorbeikommt oder mit dabei ist und im Schulalltag genauso. Das wäre natürlich toll, wenn wir da irgendwie im Bildungssystem irgendwie anders eingegliedert werden und nicht unbedingt auch immer über die Krankenkasse finanziert werden müssten, weil das natürlich dem Ganzen auch immer die Finanzierung über die Krankenkasse ja immer auch mit irgendeiner Form von Diagnose verbunden sein müsste irgendwie, die ich in dem Zusammenhang gar nicht immer so zielführend oder notwendig finde, eigentlich nur um die Finanzierung abzusichern, wenn man das so mal sagen kann. Und dann würde ich mir natürlich auch wünschen, dass die Ergo in der Akademisierung und Wissenschaft sich so weiterentwickelt, dass wir Instrumente wie das Writing und nicht nur das Writing eben auch weiterhin gut wissenschaftlich absichern können irgendwie und untersuchen können und weiterentwickeln können. Dass wir einfach so ein, also natürlich, wenn ich ganz groß träumen darf, dass wir einfach so als Standard zur Schuleingangssituation dazugehören. Das wäre natürlich mega. Ja. Dafür würde ich natürlich auch mal groß träumen. Weil wir würden dadurch, wie gesagt, wenn wir dann vielleicht kann man so einen kleinen Ausblick. Es gibt auch noch ein Gruppeninterventionsprogramm, das es bis jetzt aber nur auf Niederländisch gibt, das auch gerne übersetzt und untersucht werden möchte, meiner Ansicht nach. Und dass man dann eben entsprechend auch anfügen könnte, ne, dass man weiterentwickeln könnte. Das ist sowas, was in meinem Hinterkopf sitzt irgendwie. Wir müssen jetzt erstmal das eine in Ordnung bringen, bevor wir mit dem anderen loslegen. Aber so grundsätzlich, ich weiß nicht nur, ob du da noch was zu ergänzen hast.
Ja, das wäre einfach so ein kleines Komplettpaket, weil zu erfassen, wie die Handschrift vielleicht sich in der ersten Klasse zeigen wird, ist das eine. Aber dann die Frage, was kann ich tun, um das Kind, die Familie und die pädagogischen Fachkräfte zu unterstützen? Was braucht es? Und da was an der Hand zu haben, das haben die Niederländer eben schon und unterrichten dazu auch und haben gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich denke, da bin ich sehr optimistisch, dass sich das in den nächsten Jahren vielleicht in dem ähnlichen Prozess wie das Writing Assessment vielleicht entwickeln lässt, auch für Deutschland. Und dann hätte man eben ein Assessment und eine Intervention oder ein Gruppenprogramm zusammen. Das wäre natürlich sehr schön harmonisiert und würde super passen. Mhm. Ja, genau.
Wir haben gerade schon ein bisschen gehört, wird das Writing in 5 Jahren, wie gehen wir noch eine Stufe größer? Wie stellt ihr euch die Ergotherapie in Deutschland in 15 Jahren vor?
Ja, da hatten Conny und ich uns vorher schon so ein bisschen auch Gedanken zu gemacht und das können wir anschließen an die 5 Jahre. Manche Dinge brauchen ja viel Zeit in Deutschland. Also vielleicht haben wir auch etwas hochgestapelt mit in 5 Jahren, aber in 15 Jahren wünschen wir uns, glaube ich, beide, dass diese rein individualisierte Ergotherapie an einem Kind 1:1 mindestens stark ergänzt ist durch eben Therapie in der Kita, in der Schule, auf Gruppenniveau, so wie es in vielen Ländern auch schon praktiziert wird, dass wir die Kinder wirklich in dem Kontext, wo sie lernen, leben, arbeiten, tätig sind, auch therapeutisch begleiten können. Und vor allem auch im Gruppenkontext und damit auch ein bisschen wegkommen eben von dieser rein krankenkassenbasierten Finanzierung, immer mit Verordnung und Diagnose, sondern eher im Kollektiv zu schauen, weil wir wissen alle auch, dass die Kinder eigentlich im Gruppenkontext viel lieber lernen, viel mehr Freude haben und sich super ergänzen können, voneinander lernen können. Ich glaube, Conny, mir macht auch diese Art der Arbeit auch nochmal anders Spaß oder mehr Spaß. Und da würden wir uns freuen, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, das so auch arbeiten zu können und weniger Hindernisse. Und vielleicht kann das Writing eine kleine Stellschraube sein, das immer mehr zu ermöglichen.
Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also das wäre die Ergotherapie im Bildungsbereich, im Kindergarten, in der Schule, auch in der weiterführenden Schule, dass wir da fester Bestandteil sind und nicht im medizinischen, sondern in dem Fall im Bildungssystem verankert sind. Natürlich muss es die Ergotherapie im medizinischen Bereich auch noch geben. Wir wollen das nicht ausschließen. Wir wünschen uns halt eben auch Ergotherapie im Bildungsbereich als klaren Bestandteil und als selbstverständlichen Bestandteil des Bildungsbereiches. Mhm. Und ich bin sehr viel auch in der Grundschule und bin aktuell auch in einem Grundschulprojekt unterwegs und sehe, was für ein Vorteil das ist. Manchmal durch ganz kleine Sachen kann man ganz viel erreichen und man erreicht halt auch was für die ganze Klasse, für die ganze Schule. Und das ist, glaube ich, auch wenn wir die Zukunft unseres Gesundheitssystems im Zuge des Fachkräftemangels uns anschauen, was auch notwendig sein wird, weil wir diese ganzen individuellen Bedarfe, so wie sie im Moment gehandhabt werden, den können wir gar nicht mehr begegnen, allein personell nicht. Und wie soll das gehen? Von daher wäre das ein großer Wunsch. Wenn ich mir angucke, was ich mir vor 15 Jahren für die Ergotherapie gewünscht habe, wo wir jetzt sind, denke ich, ha, aber gut, wir wollen trotzdem positiv bleiben. Und das Writing ist auf jeden Fall ein guter Türöffner dafür. Oder wie Nora schon gesagt hat, eben so eine kleine Stellschraube, die uns den Weg dahin irgendwie, uns auf dem Weg dahin unterstützen kann. Ja.
Und cool. Was wir, glaube ich, in dem Zusammenhang auch wirklich noch wünschen, ist, dass ergotherapeutische Forschung mit allem, was dazugehört, besser möglich wird in Deutschland. Mhm. Ob es jetzt um Forschungsgelder geht, um Ethikkommissionen geht, dass es einfach erleichtert wird, dass wir auch deutschsprachige, valide, reliable Assessments etablieren, entwickeln können, denn dafür brauchen wir ganz viel Forschung und ganz viele Leute, die Lust haben, auch zu forschen, aber auch die Möglichkeiten, das zu tun. Und das wünsche ich mir ehrlich gesagt auch sehr, nachdem ich jetzt diesen europäischen Master gemacht habe, der das ermöglicht hat, dass das vielleicht auch bald in Deutschland möglich ist.
Ja, dass vom gesamten System unterstützt wird, weil im Moment sind diese Forschungen, solche Sachen, die Nora jetzt in ihrer Masterarbeit gemacht hat, da steckt halt auch sehr viel persönliches Ressourcen, Finanzierung, Commitment mit drin, die in anderen Berufsgruppen halt eben durch Forschungsinstitute oder durch andere Möglichkeiten der Forschung gewährleistet werden, wo wir immer nochmal so einen Extraweg im Moment noch gehen müssen, der wirklich sehr viel mit persönlichem Engagement zu tun hat. Mhm. Das wäre toll, wenn wir da einfachere Möglichkeiten hätten. Das hätte ich Nora auch sehr gewünscht irgendwie, dass sie da in ihrem Master, ist sie echt über viele Berge geklettert, kann man sagen, wenn man das so bildlich machen möchte.
Ja, krass, viel Engagement für diese Professionalisierung einfach. Genau. Cool, danke. Es ist schön, dass es so Leute wie euch gibt.
Ja, das können wir aber auch nur an dich auch zurückgeben.
Ja, das muss ja auch publiziert und transportiert werden. Das gehört ja mit dazu. Das ist ja alles sehr ein zusammenhängendes Ding.
Cool, das sind, finde ich, wenn wir ans Träumen denken oder ans Träumen glauben, tolle Träume. Und wo ich glaube, dass wir aber mit der Power, die sich gerade so in der Ergotherapie aber bildet oder gerade so am Start ist, gar nicht so ultra unrealistisch sind. Vielleicht nicht von 15 Jahren, aber 17, also 20 behaupte ich, brauchen wir gar nicht. Ich danke euch sehr für euren Input, für den Austausch und für den Einblick in das Assessment. Und ja, für alle Zuhörenden, weitere Informationen gibt es in die Shownotes. Und ja, Instagram macht Kontakt möglich, wenn Nachfragen sind oder so, gerne bei mir oder dann beim Writing-Team. Und ja, wir sind gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.